Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Vielerorts begegnet einem derzeit das Thema Business-Ökosysteme. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Warum ist es für Unternehmen wichtig und spannend, sich mit Ökosystemen generell und der eigenen Positionierung auseinanderzusetzen? Auch wenn man nicht gerade Apple oder Amazon, WeChat oder Tinkoff heißt. Und welche allgemeinen Erfolgsfaktoren lassen sich bereits jetzt erkennen? Diese Fragen diskutieren Johanna Schruff-Netzhammer, Projektleiterin, und Jörg Schönherl, Partner für Strategie und Innovation bei Horvath. Viel Spaß beim Zuhören.
Ökosysteme, was für ein Buzzword. Ich freue mich, heute gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Schönherl, Partner für Strategie und Innovation, über dieses doch sehr spannende Thema zu sprechen. Und damit direkt in medias res, Jörg. Was ist für dich ein Ökosystem?
Hallo Johanna. Stimmt. Ökosysteme sind derzeit von der strategischen Agenda kaum wegzudenken. Doch sowohl in der Praxis als auch in der Theorie oder in der Wissenschaft sehen wir doch sehr unterschiedliche Definitionen. Kurz zusammengefasst ist ein Ökosystem ein Verbund von Unternehmen, die gemeinsam einen Mehrwert für den Kunden schaffen. Das heißt konkret, Kundenbedürfnisse aus einer Hand zu erfüllen, neue Leistungen mit Partnern zu schaffen und einen sogenannten Lock-in-Effekt durch positive Erlebnisse und Relevanz im Alltag zu erzeugen.
Du meinst also eine Zusammenarbeit, die über die klassische Kooperation hinausgeht, oder? Also in dem ein gemeinsames Wertversprechen dann angeboten wird. Der Begriff Plattform, wie hängt der jetzt damit zusammen?
Naja, eine Plattform ist eher der Raum, auf dem verschiedene Spieler zusammenkommen. Also ist eine Plattform alleine kein Ökosystem. Sie ist aber oft ein Teil oder eine Grundlage eines Ökosystems. Aber ein Ökosystem per Definition ist immer mehr als eine Plattform. Sicherlich kann aber aus einer Plattform Ökosystem entwickelt werden. Aber genug von Definitionen. Am Ende geht es ja darum, was wir eigentlich erreichen wollen.
Gut, und da sehen wir in unseren Projekten ja eigentlich immer zwei Ziele. Auf der einen Seite die Kundenschnittstelle. Da geht es darum, diese zu behalten oder auszubauen und damit den Zugang zum Kunden zu verbreitern. Und auf der anderen Seite geht es um die Kundenbedürfnisse, also diese breit, umfassend und aus einer Hand zu bedienen. Das Kerngeschäft durch ergänzende Angebote soll ausgebaut werden und außerhalb des Kerngeschäfts soll dann Wachstum angestrebt werden. Das sind natürlich auch die Gründe, warum ich mich als etabliertes Unternehmen mit Ökosystemen schon beschäftige oder auf jeden Fall beschäftigen sollte.
Ja, und apropos beschäftigen. Sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ist elementar. Aber nicht für alle Firmen bietet sich im gleichen Umfang die gleiche Positionierung an. Will ich mitmachen? Will ich ein Ökosystem selbst aufbauen? Und welche Rolle will ich darin einnehmen? Die des Orchestrators, also derjenige, der in der Mitte sämtliche Partner koordiniert? Will ich einer der Partner sein? Oder am Ende vielleicht einfach nur ein Enabler, der aber sehr wichtig für die Funktionalität des gesamten Ökosystems ist?
Wenn ich mich also entschieden habe, ein Ökosystem aufzubauen, dann gibt es ja einige Erfolgsfaktoren, die man beachten sollte. Vor 2 Jahren haben wir unsere Horvath-Ökosystemstudie durchgeführt, in der wir 125 Top-Manager zu den Mechaniken, Bausteinen und Erfolgsfaktoren von Ökosystemen befragt haben.
Ja, super, dass du die Studie ansprichst. Wer sich dort jetzt vertieft einlesen möchte, kann diese auch sehr gerne auf unserer Webseite herunterladen. Aber bevor wir jetzt jeden einzelnen Faktor anschauen, greifen wir doch mal 3 zentrale, spannende Themen heraus, die auch in unseren Projekten immer wieder spannend sind. Das Leitmotiv, das gemeinsame Wertversprechen und die Monetarisierung. Das Leitmotiv ist eigentlich die Überschrift des Ökosystems innerhalb eines bestimmten Themas. Ich möchte das an einer Anekdote veranschaulichen. Vor ein paar Monaten erreichte uns ein Anruf einer großen Schweizer Versicherung. Sie hätten sich jetzt bereits an 10 Startups im Umfeld von Mobilität beteiligt. Aber irgendwie kommt das gewünschte Mobilitätsökosystem einfach nicht vom Fleck. Auf die Frage hin, was denn das Leitmotiv Ihres Ökosystems sei, kam die lapidare Antwort, naja, Mobilität. Und unsere Erklärung, dass es mannigfache Formen von Mobilität geben kann, also zum Beispiel Mobilität im Alter, individuelle Mobilität, Drohnenlieferung, Barrierefreiheit und vieles mehr, war wirklich augenöffnend für unseren Kunden. Faktisch gab es also weder ein Leitmotiv, noch auch nur im Ansatz eine Vorstellung, was eigentlich erreicht werden sollte, beziehungsweise wann das Ökosystem denn wirklich erfolgreich sein würde. Wir konnten dort helfen und es macht richtig Freude, dabei zuzusehen, wie sich aus guten, aber vielleicht noch etwas unstrukturierten Überlegungen wirklich tolle Strukturen und Angebote entwickeln können. Manchmal braucht es eben wirklich nicht viel.
Ja, da kann ich natürlich nur zustimmen. Vor allem beim Thema Leitmotiv. Das hilft immens, die Bemühungen und Aktivitäten zu strukturieren oder anzuleiten. Auch das gemeinsame Wertversprechen sehen wir ja dahingehend als wirklich zentral an. Damit soll ja verhindert werden, dass rumgewurschtelt wird und die Angebote dann eigentlich nebeneinander isoliert aufgebaut oder auch betrieben werden. Kernpunkt des Ökosystems ist wirklich dieses gemeinsame Wertversprechen von Partnern. Das sieht man dann in den gemeinsam entwickelten Produktbündeln. Ein, wie ich finde, sehr schönes Beispiel haben wir in der Schweiz mit dem Carvolution Green Pass. Da gibt es eine Abogebühr, die verschiedene Mobilitätsangebote umfasst. Auf der einen Seite das GA, das ist vergleichbar mit der deutschen Bahncard 100. Auf der anderen Seite ein Elektroauto, das mir dann persönlich zur Verfügung steht. Und für die letzte Meile habe ich dann Sharing-Angebote, die ich nutzen kann, also Elektrofahrrad, Elektroscooter. Besonders charmant ist eigentlich, dass ich dann auch noch einen Taxigutschein nutzen kann, um wirklich in jeder Situation mobil zu bleiben.
Ja, das ist wirklich ein tolles Beispiel. Jetzt bleibt noch zum Schluss die Frage der Monetarisierung. Viele Unternehmen suchen zwanghaft die Monetarisierung im Ökosystem selbst. Man muss das Ökosystem aber eher als Transmissionsriemen hinein ins Kerngeschäft betrachten. Ich möchte es wirklich wiederholen. Das Ökosystem ist der Transmissionsriemen hinein ins Kerngeschäft. Das heißt, das Ökosystem selbst kann, aber muss nicht zwingend rentabel sein. Sehr erfolgreich lässt sich damit die Kundenschnittstelle sichern und so Zugewinne im Kerngeschäft rentabel erzeugen. Stichwort Umwegrentabilität. Ein gutes Beispiel ist die Lifestyle Banking App oder auch das Lifestyle Banking Ökosystem der Sparda-Banken. Wir sprechen hier von einer Banking-App, in der mir unterschiedliche Angebote aus verschiedenen Lebensbereichen, wie zum Beispiel Reise, Sport, Elektronik, angeboten werden. Das Einbinden klassischer Bankprodukte, wie zum Beispiel Easy Credit, also ein Konsumkredit, hat dazu geführt, dass ein seit Jahren existierendes Bankprodukt allein durch die Einbindung in das Ökosystem den Verkauf massiv gesteigert hat. Und das Spannende daran, das war nicht nur rein digital eine Steigerung, sondern auch physisch haben viel, viel mehr Kunden die Bankfiliale aufgesucht, um diesen Kredit abzuschließen.
Das ist wirklich spannend, gerade diese Verbindung zwischen digital und analog. Jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gehört. Jörg, was würdest du denn sagen, was sind noch weitere gute Beispiele für Ökosysteme?
Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich sehr häufig. Was sind gute Beispiele für Ökosysteme? Die sind eben gar nicht so einfach zu finden. Denn neben den klassischen, bereits bekannten oder auch abgegriffenen Beispielen wie Apple, Google oder sonstige, muss man wirklich tief suchen, um gute, entwickelte Ökosysteme zu finden. Da wäre eben das bereits zitierte Ökosystem Theo der Sparda-Banken. Hier haben wir neben einem klassischen Banking-Angebot verschiedensten Bonusmöglichkeiten, Rabattmöglichkeiten, auch künstliche Intelligenz in die Banking-App eingebaut, die mir hilft, mit meinem Geld sorgfältig zu haushalten. Ein Beispiel einer anderen Branche aus der Versicherungswirtschaft ist das Beispiel der Autowelt der Hug Coburg. Also ein Ökosystem rund ums Auto, das beginnt bei einer klassischen Versicherung, es beginnt sogar schon früher, bei der Suche nach dem Auto mit dem Hug Gebrauchtwagenhandel. Ich kann ein Auto-Abo abschließen. Die Hug bietet ihren Händlern Benchmarking an, um die Kosten zu senken, einen zentralen Verschleißteile-Einkauf, der wiederum die Kosten senkt, bis hin zur eigentlichen Autoanmeldung, die von der Hug ebenfalls für mich übernommen werden könnte. Das sind sehr schöne Beispiele für funktionierende und vor allem seit langem funktionierende Ökosysteme. Das sind jetzt allerdings alles große Unternehmen. Aber man kann sich sowas natürlich auch als kleine Firma sehr gut vorstellen.
Ja klar, da kommt jetzt mein Lieblingsbeispiel eigentlich ins Spiel. Es kommt ja vor allem auf die Fokussierung an. Ich darf mich als Organisation nicht selber überfordern. Und ein wirklich cooles Beispiel an der Stelle ist die LAX-App in der Schweiz. Das Skigebiet Flims LAX-Verlierer hat eine App aufgebaut, die die verschiedenen Angebote konsolidiert, darstellt und dir anbietet als Kunde. Alles, was du brauchst, um wirklich den perfekten Tag am Berg zu haben. Also ich kann mein Skiticket buchen, kann verschiedene Skitickets buchen. Wenn ich mehrere am Stück buche, wird es günstiger. Also klassisches Dynamic Pricing an der Stelle. Ich habe die Informationen zu Events, Sport, Yoga, was auch immer einen da interessiert. Die Partys am Abend, die verschiedenen Locations, die mir angezeigt werden. Ich habe aber auch die Restaurants. Da kann ich dann online mein Essen buchen und es wird mir direkt an den Tisch geliefert. Mittlerweile habe ich dann aber auch Terminals, sozusagen, wie wir es vielleicht von McDonald's oder anderen Fastfood-Ketten kennen, in den Restaurants. Am besten finde ich persönlich eigentlich das Thema Gamification. Ich habe da verschiedene Challenges in der App, wo ich Punkte sammle. Also wenn ich jede Talabfahrt einmal gefahren bin, wenn ich eine bestimmte Liftkombination fahre oder wenn ich eine gewisse Anzahl an Höhenmeter an meinem Skitag erreicht habe. Ich sehe dann auch, wo die Freunde, die ich in der App hinterlegt habe, sich gerade im Lift befinden, wie diese unterwegs sind, habe also den Vergleich im Leaderboard. Und das regt natürlich dann schon dazu an, dass man das ein oder andere Mal vielleicht doch nochmal den letzten Lift nimmt. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird da recht gut platziert. Ich kann zum Beispiel den Last Day Pass kaufen, also ein Liftticket aus Holz. Sieht dann noch recht speziell designt aus. Und der Erlös dieses Tickets geht dann an die regionale Non-Profit-Organisation, die über die CO2-Kompensation dann sozusagen den letzten Tag des Gletschers hinauszögern soll. Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Beispiel, weil man das natürlich in der Freizeit dann doch recht gut nutzen kann. Jetzt gerade wird auf die Sommer-App umgestellt, wo das Ganze dann für Mountainbike und das Ökosystem rund um das Bike am Berg sozusagen ja, abgebildet ist. Was man bei diesen Beispielen aber auch sieht, ist, dass die Firmen das Thema Ökosysteme wirklich klar in ihrer Strategie verankert haben und das dann auch konsequent verfolgen. Wie siehst du das denn? Ist das auch für dich ein Erfolgsfaktor? Also wie verändern Ökosysteme die Strategiearbeit?
Also ich sehe vor allem eins, wenn Lux seine Strategie nochmal überarbeitet, sollten sie auf jeden Fall dich mit einbeziehen, denn die Begeisterung, mit der du von dieser App erzählst, die ist wirklich ansteckend. Aber zurück zu deiner Frage. Wie verändern Ökosysteme die Strategiearbeit? Es stimmt wirklich. Früher waren Strategien sehr stark unternehmensbezogen. Das heißt, wir haben zwar Analysen gemacht, die über das Unternehmen hinausgingen, aber wenn es dann darum ging, strategische Stoßrichtung zu bestimmen, waren die doch sehr oft innerhalb des Unternehmens und innerhalb der Unternehmensgrenzen. Heutzutage muss Strategiearbeit weit über die Unternehmensgrenzen hinausgedacht werden und die Auseinandersetzung mit der Thematik der Ökosysteme ist zum strategischen Imperativ geworden.
Da sehen wir jetzt wirklich, wie wichtig es ist, auch über den Tellerrand zu schauen. Aber auch bei den Ökosystemen oder Ökosystemüberlegungen der Unternehmen sehen wir ja verschiedene Reifegrade oder auch Aggregatzustände, wie wir es manchmal nennen. Manche Unternehmen kommen dann auf uns zu mit dem Wunsch, sich erste Gedanken zu machen. Klassischerweise bauen wir dann ein Zielbild auf. Manche Unternehmen andererseits haben dann schon konkretisiert, was sie eigentlich wollen. Und es geht eher darum, an den Markt rauszugehen.
Ja, und manche fragen sich, wie sie ihr bestehendes Ökosystem noch tunen können. Vielleicht, weil etwas nicht funktioniert oder die Erwartungen noch nicht erfüllt werden. Und wiederum andere schauen sich bereits nach Boost-Optionen um. Das heißt also nach Möglichkeiten, das Wasser, das derzeit unter ihrem Kiel ist, maximal zu nutzen und die besten Erträge aus dem Ökosystem herauszuarbeiten.
Naja, diese Wassermetapher hätte ich dir als Süddeutschen jetzt gar nicht unbedingt zugetraut. Aber naja, unabhängig davon, wo man jetzt mit den Überlegungen und Angeboten steht, einen Punkt möchte ich hier nochmal wirklich verstärkt herausgreifen, was mir in der Projektarbeit immer wieder auffällt. Die Arbeit beginnt beim Kunden. Wenn wir jetzt das Beispiel der Zielbilder anschauen, sei es im Bereich Ökosysteme, aber auch in anderen Bereichen. Zu oft wird sich auf Produkte und Leistungen fokussiert. Wir haben dann Core im Kern, Adjacent drumherum und Beyond mit den weiter entfernteren Dienstleistungen dann noch eine Stufe weiter. Was in diesen Darstellungen aber eigentlich konsequent vergessen wird, ist der Kunde. Denn obwohl alle immer davon sprechen, kundenzentriert zu sein, sieht man den Kunden in diesen Zielbilddarstellungen gar nicht oder wenn überhaupt nur kaum. Erst vor kurzem haben wir dazu mit einem Kunden aus der Bankenbranche gesprochen und es war fast schon eye-opening für sie, dass nicht nur im Denken, sondern auch wirklich bildlich in der Darstellung der Kunde und nicht die Produkte im Mittelpunkt stehen können und auch vor allem sollten.
Ja, das kann ich bestätigen. Das sehen wir aber nicht nur am Anfang. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Firmen, die bereits ein Ökosystem gestartet oder aufgebaut haben. Das heißt, die Firmen, die über das eigentliche Zielbild hinaus sind und die ihre Reise begonnen haben.
Jetzt spielst du darauf an, dass man eigentlich ein Interface für den Kunden braucht, über den er das Ökosystem auch findet. Unsere Lieblingsfrage an der Stelle ist ja immer, Wo findet der Kunde denn die Tür hinein ins Ökosystem?
Ja, sehr richtig. Und mit einem Ökosystem-Quick-Check lässt sich auch sehr schnell herausfinden, wo Sand im Getriebe ist und sich Stellschrauben verändern lassen. Beispielsweise nützt das beste Angebot mit hervorragenden Partnern nichts, wenn der Kunde zu wenig oder an den falschen Stellen darauf aufmerksam gemacht wird. Sprich, den zitierten Eingang ins Ökosystem einfach nicht findet.
Zusammenfassend stellen wir da eigentlich fest, dass wir verschiedene Reifegrade von Ökosystemen haben, die entsprechend auch verschiedene Herausforderungen mit sich bringen. Den Blick nochmal auf andere Branchen gerichtet. Um Ökosysteme kommt man ja kaum mehr herum, gerade weil wir das Verschmelzen von Branchen oder Industrien hier sehen und auch nutzen können. Eine Sache, die wir da festgestellt haben, ist, dass nicht mehr nur im B2C-Bereich, sondern vor allem im B2B-Kontext die Nachfrage nach Ökosystemen steigt. Deshalb führen wir ja gerade eine Neuauflage unserer Horvath-Ökosystemstudie durch mit einem besonderen Schwerpunkt auf den B2B-Ökosystemen. Jörg, kannst du uns hier schon eine kleine Sneak-Preview geben?
Ja, sehr gerne. Also wie du sagst, Ökosysteme sind branchenübergreifend relevant. Und der Unterschied zwischen B2C, B2B oder B2B2C-Ökosystem ist gar nicht so groß wie gedacht. Jedes Ökosystem hat natürlich einen Endkunden, auch im B2B-Bereich. Was aber sicherlich anders zu berücksichtigen ist, sind eher Themen der Datensicherheit oder multiple Bediener vor einem und demselben Bildschirm. Ein sehr gutes Beispiel für ein B2B-Ökosystem ist die Zusammenarbeit von Trumpf und Munich Re. Gemeinsam haben die beiden das Pay-per-Part-Modell entwickelt. Munich Re finanziert die Maschine von Trumpf und trägt damit das Investitionsrisiko für den Kunden. Ein gemeinsames Tochterunternehmen, die sogenannte Relier, stellt die benötigten Datenanalysen für das Finanzierungsmodell zur Verfügung. Und Trumpf selbst liefert die Komponenten für die Produktion, also den Zugang zu einer vollautomatischen Laserschneidmaschine, das Lagersystem, die Serviceteile und das Produktions-Know-how. Die im B2C relevanten Erfolgsfaktoren bleiben also auch im B2B-Bereich wichtig.
Gut, über die haben wir ja jetzt schon recht viel gesprochen. Trotzdem nochmal, B2B-Firmen müssen also den Kunden ihrer eigenen Kunden mitdenken, um den Mehrwert zu erhöhen für ihre eigenen Kunden. Viele Fragestellungen sind ja dann ähnlich. Der Mehrwert ergibt sich ja vor allem aus einer Erleichterung oder Ersparnis, sei es jetzt finanzieller Hinsicht oder zeitlicher Hinsicht.
Genau. Und damit schließt sich der Kreis, dass wir beim Kunden beginnen müssen. Denn ohne ein klar identifiziertes Kundenbedürfnis, das wir ernsthaft lösen wollen und eben auch können, ein klares Leitmotiv für unser Ökosystem und das gemeinsame Wertversprechen und die gemeinsamen Bündelprodukte, ohne diese laufen all unsere Bemühungen ins Leere.
Naja gut, dafür gibt es ja dann uns, oder? Aber dem kann ich wohl gar nichts mehr hinzufügen. Fassen wir die Key Takeaways nochmal zusammen.
Sehr gerne. Erstens, im Rahmen der Strategiearbeit kommt man um die Beschäftigung mit Ökosystemen nicht herum. Es ist keine Frage, ob, sondern wie ich mich in denen um mich herum heranwachsenden Ökosystemen positionieren werde. Ein Ökosystem muss am Anfang geplant und strukturiert werden und darf sich dann evolutionär weiterentwickeln. Aber auch diese evolutionäre Weiterentwicklung muss aktiv gestaltet und gesteuert werden.
Zweitens, man braucht ein klares Leitmotiv, also wirklich die Überschrift für das Ökosystem und auch die entsprechenden Aktivitäten, die dann darunter gebündelt werden. Man braucht auch die entsprechend klar definierte Zielgruppe, für die dieses Leitmotiv relevant ist.
Drittens, ich sollte kein Ökosystem starten, wenn es sich nicht lohnt. Das Ökosystem ist vor allem dafür da, die Kundenschnittstelle abzusichern und die Kunden in unser Kerngeschäft hineinzuheben.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir da in den nächsten Jahren noch beobachten und an manchen Stellen auch mitgestalten dürfen. In dem Sinne, vielen Dank, Jörg. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Johanna. Mir auch.
Ja, das waren spannende Einblicke in die Welt der Ökosysteme und die Möglichkeiten, sich als Unternehmen strategisch einen Vorteil zu sichern. Wir hoffen, Sie konnten daraus Impulse für Ihre Strategiearbeit mitnehmen und freuen uns, Sie auch bei der nächsten Folge von Horvath Talk wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.